Ja, ich werde heute das erste Kapitel der Vorlesung, die schwierige Moderne, abschließen und mit dem nächsten anfangen. Was haben wir gemacht? Wir haben Weber und Freud behandelt und sind bei der Frage, wie ihre Position im Ersten Weltkrieg aussieht. Sie erinnern sich, Freud versucht, die enttäuschten Zeitgenossen zu trösten. Die Bellizisten hatten ein ritterliches Kräftemessen erwartet und die Pazifisten hatten erwartet, dass Kulturnationen an der Spitze menschlicher Entwicklung, wie sie sich sahen, dann doch zu anderem fähig wären, als solche Kriege zu führen. Die Wirklichkeit des Krieges hat aber allen Erfahrungshorizont gesprengt, die Illusionen sind zerstört worden und der Arzt Freud diagnostiziert, Sie erinnern sich, die moderne Gesellschaft hat den Individuen viel zu viel Triebverzicht zugemutet, zu viel Sublimation gefordert. Die primitiven Triebe lassen sich aber nicht durch Kultur ausrotten. Die modernen Europäer haben über ihre psychologischen Verhältnisse gelebt, das heißt gegen die psychologische Wahrheit ihres Trieblebens. So formuliert Freud ja einen doch recht zwiespältigen Trost. Weber, der Politiker, hat aktiv in die Debatten der Kriegsziele des Deutschen Reichs eingegriffen. Er arbeitet dann an Verfassungsentwürfen, wirft sich als Mitglied der Deutschen Demokratischen Partei in den Wahlkampf 1919. Weber, der Wissenschaftler, enthält sich dagegen jeder Wertaussage. Wie soll man auch wissenschaftlich zwischen dem Wert der französischen Kultur und der deutschen entscheiden, fragt er. In dem Vortrag Wissenschaft als Beruf, den er 1919 vor Studenten gehalten hat und mit dem ich ja letztes Mal schon begonnen habe, heißt es dann, ich zitiere, es lässt sich nur verstehen, was das Göttliche für die eine und für die andere oder in der einen oder anderen Ordnung ist, damit aber ist die Sache für jede Erörterung in einem Hörsaal durch einen Professor schlechterdings zu Ende, so wenig natürlich das darin steckende gewaltige Lebensproblem selbst damit zu Ende ist. Das hatte ich gestern Ihnen schon vorgelesen. Und er fährt fort, aber andere Mächte als die Katheder der Universitäten haben da das Wort. Welcher Mensch wird sich vermessen, die Ethik der Bergpredigt, etwa den Satz, widerstehe nicht dem Übel, oder das Bild von der einen und der anderen Backe wissenschaftlich widerlegen zu wollen. Sie erinnern sich an das Bibelwort, wenn dich einer auf die eine Backe schlägt, halte ihm auch die andere hin. Da sagt er, darauf bezieht er sich, wer wird das wissenschaftlich widerlegen wollen? Und fährt fort, und doch ist klar, es ist dies innerweltlich gesehen eine Ethik der Würdelosigkeit, die hier gepredigt wird. Man hat zu wählen zwischen der religiösen Würde, die diese Ethik bringt, und der Manneswürde, die etwas anderes predigt. Widerstehe dem Übel, sonst bist du für seine Übergewalt mitverantwortlich. Je nach der letzten Stellungnahme ist für den Einzelnen das eine der Teufel und das andere der Gott. Und der Einzelne hat sich zu entscheiden, welches für ihn der Gott und welches der Teufel ist. Und so geht es durch alle Ordnungen des Lebens hindurch. Der großartige Rationalismus der ethisch-methodischen Lebensführung, der aus jeder religiösen Prophetie quillt, er hatte diese Vielgötterei entthront zugunsten des einen, das Not tut. Und hatte dann angesichts der Realitäten des äußeren und inneren Lebens sich zu jenen Kompromissen und Relativierungen genötigt gesehen, die wir alle aus der Geschichte des Christentums kennen. Zieht sich da auf die Ergebnisse der protestantischen Ethik und fährt fort. Heute aber ist es religiöser in Häkchen Alltag. Die alten, vielen Götter entzaubert und daher in der Gestalt unpersönlicher Mächte entsteigen ihren Gräbern, streben nach Gewalt über unser Leben und beginnen untereinander wieder ihren ewigen Kampf. Das aber, was gerade dem modernen Menschen so schwer wird und der jungen Generation am schwersten ist, einem solchen Alltag gewachsen zu sein. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, das ist eine komplexe, eigenartige Argumentation. Die alten Götter sind entzaubert. Polytheismus der alten Welt ist entzaubert, aber dennoch kehrt in der modernen Welt eine Art Polytheismus wieder. Die alten Götter, sie wurden entthront durch die monotheistische Prophetie, die forderte eben das eine, das Not tut. Und nach diesem einen, dem höchsten Wert, sollte eben alles ausgerichtet werden. Ausgerichtet, das heißt ethisch, methodisch, rationalisiert. Alles wurde auf den einen Gesichtspunkt konsequent bezogen. Dies hat die alte Göttervielfalt, die Vielfalt der miteinander in Konflikt liegenden letzten Gesichtspunkte entzaubert. Und die Konsequenz des großartigen Rationalismus der ethisch-methodischen Lebensführung, sie kennen wir eben aus der protestantischen Ethik. Es ist, wie ich ausgeführt habe, der ungewollte Effekt der Selbstaufhebung christlicher Religion im stahlharten Gehäuse der kapitalistischen Kultur. Aber, so Weber, die alten Götter entsteigen ihren Gräbern jetzt nicht als Götter, sondern, wie er sagt, als unpersönliche Mächte, als eine Vielfalt der Mächte, jedes Gebiet, jede Teilordnung oder, wie wir heute sagen würden, jedes Subsystem mit seinem Gesichtspunkt. Der Bezug zu dem einen, was Not tut, er ist im Prozess der Moderne verloren gegangen. Wir arbeiten heute nicht, um die Angst vorm ungewissen Seelenheil loszuwerden, sondern wir arbeiten als Systemelement eines Betriebes und müssen auch noch anderes berücksichtigen. Wir sind gebunden an viele unpersönliche Mächte, Systeme eben. Und was vom Gesichtspunkt des einen Betriebs, der einen Ordnung gut ist, das tangiert einen anderen Zusammenhang. Weber sagt, ihr dient bildlich geredet diesem Gott und kränkt jenen anderen, wenn ihr euch für diese Stellungnahme entschließt. Dies ist eben nach Weber das moderne Lebensproblem. Die schwierige Moderne, das moderne Lebensproblem, und das kann eben Wissenschaft überhaupt nicht lösen, so Weber. Darum gehören Werturteile über den einen Gott oder über den anderen Gott nicht in den akademischen Unterricht. Und der studentische Einwand, den sich Weber 1919 in der Zeit von Kriegsende und Revolution in München in dieser aufgeregten Zeit gegenübersieht, der Einwand, ich zitiere, ja, aber wir kommen doch nun mal in die Vorlesung, um etwas anderes zu erleben als nur Analysen und Tatsachenfeststellungen. Diesem Begehren antwortet Weber, ich zitiere, der Irrtum ist der, dass Sie in dem Professor etwas anderes suchen, als Ihnen dort gegenübersteht. Einen Führer, nicht einen Lehrer. Aber nur als Lehrer sind wir aufs Katheder gestellt und mit Blick auf einige seiner Professorenkollegen in München sagt er dann in dieser Rede, noch bedenklicher, wenn es jedem akademischen Lehrer überlassen bleibt, sich im Hörsaal als Führer aufzuspielen. Denn die, welche sich am meisten dafür halten, sind es oft am wenigsten. Und vor allem, ob sie es sind oder nicht, dafür bietet die Situation auf dem Katheder schlechterdings keine Möglichkeit der Bewährung. Der Professor, der sich zum Berater der Jugend berufen fühlt und ihr Vertrauen genießt, möge im persönlichen Verkehr von Mensch zu Mensch mit ihnen seinen Mann stehen. Und fühlt er sich zum Eingreifen in die Kämpfe der Weltanschauung und Parteimeinungen berufen, so möge er das draußen auf dem Markt des Lebens tun, in der Presse, in Versammlungen, in Vereinen, wo immer er will. Aber es ist doch etwas allzu bequem, seinen Bekennermut da zu zeigen, wo die Anwesenden und vielleicht Andersdenkenden zum Schweigen verurteilt sind. Zitat Ende. Das ist Wissenschaft als Beruf, Max Weber. Ein Text, den auf jeden Fall, denke ich mal, alle die lesen müssen, die daran denken, Wissenschaft zu ihrem Beruf zu machen. Und sie sollten ihn rechtzeitig lesen. Wer ihn zu spät liest, trifft unter Umständen falsche Entscheidungen. Liest man den zweiten Vortrag von 1919 mit der Überschrift Politik als Beruf, Wissenschaft als Beruf, Politik als Beruf, so ist man erstaunt, entgegen der Erwartung ihr anderes zu hören, eigentlich auf dieselben Argumentationsfiguren zu stoßen. Im Zentrum steht hier die Frage nach dem Verhältnis von Ethos und Politik. Gibt es eine unteilbare Ethik für alle Lebensbereiche, das eine, das Not tut, oder gibt es eine spezielle Ethik für den Bereich der Politik? Und Weber bejaht diese Frage, denn im Bereich Politik geht es nur um eine ganz bestimmte Sache, nämlich um Macht, und zwar genau gesagt um Macht als ein Mittel. Politik ist ein Handeln, in dem Macht als Mittel gebraucht wird. Aus dieser Sache, dass Politik ohne Macht als Mittel schwer vorstellbar ist, an dieser Sache, entschuldigen, scheitert der Gedanke einer unteilbaren Ethik, für die Weber als Beispiel wieder die christliche Bergpredigt heranzieht. Die ethischen Gebote der Bergpredigt, sie sind unbedingt und eindeutig. Er schreibt, ich zitiere, halte den anderen Backen hin, also wieder das Beispiel von der Ohrfeige, nicht? Halte den anderen Backen hin, unbedingt, ohne zu fragen, wieso es dem anderen zukommt, zu schlagen. Eine Ethik der Würdelosigkeit, außer für einen Heiligen. Das ist es. Man muss ein Heiliger sein in allem, zumindest dem Wollen nach, muss leben wie Jesus, die Apostel, der heilige Franz und seinesgleichen. Dann ist die Ethik sinnvoll und Ausdruck einer Würde, sonst nicht. Denn wenn es in Konsequenz der akosmistischen Liebesethik, also der weltverneinenden Liebesethik heißt, dem Übel nicht widerstehen mit Gewalt, so gilt für den Politiker umgekehrt der Satz, du sollst dem Übel gewaltsam widerstehen, sonst bist du für seine Überhandnahme verantwortlich. Wer nach der Ethik des Evangeliums handeln will, der enthalte sich der Streiks, denn sie sind Zwang. Und gehe in die gelben Gewerkschaften. Die gelben Gewerkschaften, das sind die von den Arbeitnehmern gegründeten Gewerkschaften. Er rede aber vor allen Dingen nicht von, in Häkchen, Revolution. Denn jene Ethik will doch wohl nicht lehren, dass gerade der Bürgerkrieg der einzig legitime Krieg sei. Der nach dem Evangelium handelnde Pazifist wird die Waffen ablehnen oder fortwerfen, wie es in Deutschland empfohlen wurde, als ethische Pflicht, um dem Krieg und damit jedem Krieg ein Ende zu machen. Der Politiker wird sagen, das einzig sichere Mittel, den Krieg für alle absehbare Zeit zu diskreditieren, wäre ein Status quo Friede gewesen. Dann hätten sich nämlich die Völker gefragt, wozu war der Krieg? Er wäre ad absurdum geführt gewesen, was jetzt nicht möglich ist. Denn für die Sieger, mindestens für einen Teil von ihnen, wird er sich politisch rentiert haben. Und dafür ist jenes Verhalten verantwortlich, das uns jeden Widerstand unmöglich machte. Nun wird, wenn die Ermattungsepoche vorbei sein wird, der Frieden diskreditiert sein und nicht der Krieg, eine Folge der absoluten Ethik. Zitat Ende. Das ist 1919 gesagt, auch wieder eine sehr reichhaltige Passage. Nehmen wir zunächst den theoretischen Aspekt, die absolute Ethik, das heißt die Ethik des einen, was Not tut. Weber nennt sie Gesinnungsethik. Gesinnungsethik, den Begriff werden Sie in vielen späteren Texten in der Soziologie und politischen Theorie finden. Gesinnungsethik. Die Gesinnungsethik verfährt nach der Maxime, der Christ tut Recht und stellt Gott den Erfolg anheim. Gesinnungskonform handeln, ohne Wenn und Aber, das heißt ohne Berücksichtigung möglicher unbeabsichtigter Nebeneffekte oder Verkehrungen der guten Sache in eine schlechte. Verantwortlich fühlt sich der Gesinnungsethiker nur für die ungetrübte Existenz seiner Wahrheit. Er ist Vorbild und an ihm hat es auch nie gelegen, wenn etwas schief geht. Dem Übel nicht widerstehen mit Gewalt. Aber ganz anders der politische Satz, dem Übel gewaltsam widerstehen, sonst bist du für seine Überhandnahme verantwortlich. In dieser, der Sache der Politik normalerweise angemesseneren Ethik, der, wie Weber sagt, Verantwortungsethik, übernimmt der Handelnde die Verantwortung für die absehbaren Folgen seines Tuns und auch dafür, dass er wissentlich oder voraussehbar eben einen anderen Gott beleidigt. Der Verantwortungsethiker rechnet nämlich von vornherein mit der Existenz streitender Götter. Er hat nicht das Recht, das eine, was Not tut, bei allen Menschen vorauszusetzen. Und zwar hat er dieses Recht deshalb nicht, weil er sich des Mittels Macht bedient, das heißt, weil er Politik macht. So viel zur theoretischen Seite. Zum politischen Inhalt 1919, da ist natürlich einiges höchst fatal in der Passage, da sind diese Aussagen, in denen diese Dolchstoßlegende durchscheint, jene Legende, dass der Erste Weltkrieg deshalb verloren sei für Deutschland, weil eben die tapferen Frontsoldaten von den heimischen Pazifisten geschwächt wurden. Eine hochwirksame, schlimme Legende der 20er Jahre. Höchst hellsichtig dagegen für 1919 der Gedanke, dass von den Resultaten des Ersten Weltkriegs, das heißt des Versäumnis eines Status quo, Waffenstillstands, dass sich dies in die Diskreditierung des Friedens ausgelaufen ist und nicht in eine Diskreditierung des Krieges. Wie denn auch der Ruf Rache für Versailles die politische Rechte in den 20er Jahren beflügelt hat und als Grundlage für die nationalsozialistische Propaganda und schließlich auch für den Zweiten Weltkrieg wurde. Ja, meine Damen und Herren, wir sind schon eigentlich mitten in den Problemkomplexen, aus denen heraus sich die Profilierungen des theoretischen Radikalismus bilden, der ungeliebten Moderne, nicht der schwierigen Moderne. Freuds Gedanken über die Trauer, über die Vergänglichkeit, Zerstörbarkeit von hochgeschätzten Werten und dieses Diktum, wir werden das alles wieder so schön machen wie vorher, das haben Sie noch in Erinnerung. Ihnen zur Seite möchte ich vielleicht einfach kommentarlos zum Abschluss dieses ersten Teils schwierige Moderne noch einige Passagen aus Webers Politik als Beruf vorlesen. Da sagt er, ich zitiere, wenn wir statt Vaterland, was ja zurzeit nicht jedem ein eindeutiger Wert sein mag, sagen, Zukunft des Sozialismus oder auch internationale Befriedung, dann haben wir das Problem in der Art, wie es jetzt liegt. Denn das alles, erstrebt durch politisches Handeln, welches mit gewaltsamen Mitteln und auf dem Wege der Verantwortungsethik arbeitet, gefährdet das Heil der Seele. Wenn ihm aber mit reiner Gesinnungsethik im Glaubenskampf nachgejagt wird, dann kann es Schaden leiden und diskreditiert werden auf Generationen hinaus, weil die Verantwortung für die Folgen fehlt. Denn dann bleiben dem Handelnden jene diabolischen Mächte, die im Spiel sind, unbewusst. Sie sind unerbittlich und schaffen Konsequenzen für sein Handeln, auch für ihn selbst innerlich, denen er hilflos preisgegeben ist, wenn er sie nicht sieht. Und dann zitiert er, der Teufel ist alt. Das ist ein Zitat, kennen Sie alle aus der Oberstufe, Goethes Faust, Hauptwerk des europäischen Satanismus, frühe Gothic-Szenen könnte man sagen. Also der Teufel ist alt und er fährt fort, nicht das Lebensalter ist mit dem Satz gemeint, so werdet alt ihn zu verstehen. Mit dem Datum des Geburtsscheins bei Diskussionen überstochen zu werden, habe ich mir auch nie gefallen lassen. Aber die bloße Tatsache, dass einer 20 Jahre zählt und ich über 50 bin, kann mich schließlich auch nicht veranlassen zu meinen, das allein wäre eine Leistung, vor der ich in Ehrfurcht ersterbe. Nicht das Alter macht es, aber allerdings die geschulte Rücksichtslosigkeit des Blickes in die Realitäten des Lebens und die Fähigkeit, sie zu ertragen, ihnen innerlich gewachsen zu sein. Merken Sie, wie er diesen Habitus der schwierigen Moderne, des schwierig gewordenen Alltags der Moderne profiliert. Man hat das auch immer wieder als Kulturpessimismus genannt, aber es ist etwas anderes. Nicht? Die geschulte Rücksichtslosigkeit des Blickes auch in die negativen Seiten, in die Realitäten des Lebens. Und dann schließlich sagt er, und nun wollen wir uns mal nach 10 Jahren über diesen Punkt widersprechen. Wenn dann, wie ich leider befürchten muss, aus einer ganzen Reihe von Gründen die Zeit der Reaktion längst hereingebrochen und von dem, was gewiss viele und wie ich offen gestehe, auch ich gewünscht und gehofft habe, wenig, vielleicht nicht gerade nichts, aber wenigstens dem Scheine nach wenig in Erfüllung gegangen ist, das ist sehr wahrscheinlich, es wird mich nicht zerbrechen. Aber es ist freilich eine innerliche Belastung, das zu wissen. Dann wünschte ich wohl zu sehen, was aus denjenigen, die sich als echte Gesinnungspolitiker jetzt fühlen und an dem Rausch teilnehmen, den diese Revolution bedeutet, was aus denen im inneren Sinne des Wortes geworden ist. Zitat Ende, Weber 1919. Sie wissen, ein Jahr später ist er an einer Lungenentzündung gestorben. Ja, damit ist der erste Teil, schwierige Moderne, zu Ende und ich komme zum zweiten Teil der Vorlesung. Da geht es um Ernst Jünger und Ernst Bloch. Und mit diesen beiden Autoren möchte ich dann jetzt in den engeren Kreis des theoretischen Radikalismus treten. Ich werde zunächst etwas zur trifunktionalen Ideologie sagen, das erkläre ich gleich und dann komme ich zu Jünger und dann zu Bloch, aber ich werde es immer wieder unterbrechen, um die Gebiete, die hier radikalisiert werden, ein bisschen näher zu skizzieren. Die zentrale Erfahrung, von der aus überhaupt der Gesamtkomplex des theoretischen Radikalismus zu begreifen ist, ist eben die Erfahrung des Ersten Weltkriegs. In diesem Weltkrieg geht viel zugrunde. Zuerst denkt man an die Menschen, vielleicht auch an die Tiere, die Landschaften, die Artefakte, aber es ist mehr. Zugrunde geht auch die alte Zentralstellung Europas in der Welt. 1917 greifen die USA in den Krieg ein, 1917 erfolgt die Machtübernahme der Bolschewiki in Russland. Die USA und die Sowjetunion konstituieren sich als Weltmächte und sie werden das Schicksal der Welt bis zum Ende des Kalten Krieges, ja, bis 1989 bestimmen. Zugrunde geht auch das, was man das 19. Jahrhundert so nennen könnte. Ich werde das gleich noch spezifizieren. Und vor allem geschwächt sind auch jene Versuche, die schwierige Moderne irgendwie in einer prekären Balance zu halten, die Versuche Webers und Freud. Wie schon gesagt, Weber war 50 Jahre, Freud 58 Jahre alt beim Ausbruch des Weltkriegs. Jünger und Bloch gehören einer anderen Generation an. 1914 war Jünger 19 Jahre alt, Bloch 29 Jahre. Jünger stammt aus Heidelberg, Bloch aus Ludwigshafen. Das ist nicht sehr weit entfernt. Beide sind sehr alt geworden. Ernst Jünger 103 Jahre. Sie waren in der intellektuellen Szene der Bundesrepublik lange, lange Zeit hochpräsent und für viele Bezugspunkt. Ja, ich will gleich mit zwei Passagen beginnen, ihn eigentlich hintereinander vorlesen. Einmal etwas von Ernst Jünger und dann von Ernst Bloch. Und zwar von Ernst Jünger aus seiner Schrift Das Wäldchen 125, eine Chronik aus den Grabenkämpfen 1918. Da schreibt er im Vorwort, ich zitiere, als ich in den Krieg zog, freute ich mich, wie wohl jeder junge Mensch in jenen Tagen, auf das, was vor uns im Dunkel lag. Wir ahnten, dass sich das Erlebnis tief und hart in unsere Entwicklung drücken würde und sahen in ihm eine kurze, gewaltige Schule, aus der wir als Männer oder überhaupt nicht zurückkehren würden. Wir hatten das Geschlecht, an das sich das unsere Schloss in Sicherheit alt werden sehen, und es schien uns ein wunderbarer Traum, mit der Waffe in der Faust, mit allem, was wir hinzugeben hatten, für die Größe des Landes zu Felde zu ziehen zu dürfen. Wir fühlten uns wachsen unter der Verantwortung, die sich plötzlich auf uns senkte. Die Geschichte wurde in uns lebendig und machte uns zu Teilen einer furchtbaren und einheitlichen Kraft. Das Wort Vaterland veränderte uns von Grund auf wie eine uralte Zauberformel. Es war eine Lösung der Parteiungen und Zersplitterungen, die jeden befriedigte. Und dann schreibt er, der Geist jener Tage, wird uns immer einen Höhepunkt und ein vorbildliches Ziel bedeuten. Er war von allem Gemeinen entschlackt. Die Idee war seine treibende Kraft, nur daraus erklärt sich das Wunderbare der Leistung, in der er sich verwirklichte. Das soll man nicht anzugreifen versuchen durch die Frage, wozu ist das alles gewesen? Denn hier offenbart sich eine Größe, die über die Grenzen hinauswuchs, innerhalb derer es Zwecke gibt. Eine unsterbliche Tat ist unbedingt und von ihrem Ausgang unabhängig. Sie ist für ein Volk eine ewige Quelle der Kraft. Wir Überlebenden werden immer stolz sein, einer solchen Jugend angehört zu haben. Ich überspringe etliche Passagen. Und dann heißt es weiter unten: Nein, der Krieg ist kein materieller Vorgang. Es sind höhere Wirklichkeiten, denen er unterworfen ist. Dort, wo sich zwei Kulturvölker gegenüberstehen, liegt mehr auf der Waagschale als Sprengstoff und Stahl. Dort scheidet sich alles, was für sie irgend von Wichtigkeit ist. Dort werden Wertverhältnisse geklärt, deren Bedeutung gegenüber jedem, der Sinn dafür hat, das Brutale der Methode als unwesentlich erscheinen muss. Dort tritt ein umfassender und auf die letzten Spitzen getriebener Wille in die Erscheinung als höchste und wildeste Äußerung eines Lebens, das sich durch seine eigene Vernichtung erhalten muss. Je mehr auf dem Spiele steht, desto fürchterlicher wird der Kampfplatz, auf dem es zu verteidigen ist. Es ist uns klar gewesen, dass es um letzte Dinge ging. Woher hätten wir wohl sonst die Kraft zu einer Leistung geschöpft, die unerklärlich scheint? Daher ist uns der Krieg mehr als eine stolze männliche Erinnerung. Er ist uns auch ein geistiges Erlebnis, ein Bekanntwerden mit seelischen Kräften, von denen wir sonst nie erfahren hätten. Er ist der Brennpunkt unseres Lebens, der unsere ganze fernere Entwicklung bestimmt. Welches Schicksal uns bevorstehen mag und zu welchen Taten wir noch berufen sein mögen, wir werden mit dem Maße davor hintreten, das sich in diesem entscheidenden Zeitabschnitt in uns bildete, währenddessen unser Geschick mit dem Europas und der Welt überhaupt am engsten verbunden war. Denn dass auch die Haltung des geringsten Fußsoldaten, der irgendwo bei Nacht und Nebel viel geschichtliche Bedeutung besaß, das wird erst allmählich offenbar. Zitat Ende. Wir müssen bei diesem theoretischen Radikalismus ein bisschen den Ton hören, der heute etwas ungewöhnlich ist. Ich stelle gleich daneben eine kürzere Passage von Ernst Bloch, nämlich aus dem Buch Geist der Utopie, 1918 zuerst veröffentlicht. 1923 hat das neu bearbeitet, das ist jetzt hier die Erstausgabe. Da heißt es, ich zitiere: Es hat sich draußen grau und kalt um uns zugezogen, aber es ist uns morgendlich zumute trotz allem. Es ist uns weihnachtlich zumute mitten in diesen dunklen Tagen unter diesem verhängten Himmel. Es ist irgendwie in uns selig, gottgeliebt, anders gewiss, dass wir uns nicht zu fürchten brauchen, denn wir können wenigstens wissen, was wir sollen. Es ist in uns in der Zeit wie ein erleuchtetes Fenster hoch oben in der Stadt, wie ein erleuchtetes Bergschloss mitten in der kalten, dunklen Nacht. Denn wir können nicht verloren gehen. Es ist so wenig, was wir tun müssten: gut sein, endlich einander zu lieben suchen, helfen, Licht machen mit dem herrlichen, rätselhaften menschlichen Verstand. Wir werden erwartet, und wie die Menschen rufen, so wird nach ihnen gerufen. Der Tröster ruft draußen vor der Tür, aber wir schlafen und niemand öffnet. Und doch, wir wollen daran festhalten, dass wir nicht getrennt werden können, wir und der uns Ersehnte, in dessen Hände wir unseren Geist empfehlen, so dumpf und leer wir auch noch alle leben müssen und so furchtbar uns selbst im Inwendigsten noch die Kälte des unwirksamen, wo nicht gar feindlich gewordenen Himmels zusammenpresst. Irgendwie ist das Matte vorbei, ein uralter Sturm will sich erheben, wie er 2000 Jahre unter dem Horizont gebraust hat, an unbekannte Orte und jetzt wiederkommt, grau vor Macht und Feuer vergießend ringsum der Lichtbringer. Zitat Ende. Ja, das sind ganz andere Töne als die, die wir nun von Weber und Freud kennen. In Jünger und Bloch steckt eine Menge von dem, was man Expressionismus nennt. Und heute ist diese Intensität ja auch schwer genießbar. Versuchen wir zunächst mal diese ganzen Superlative, die da drin sind, von auf dem Spitzen getriebenen Willen, dem uralten Sturm, Feuer vergießen. Und dann versuchen wir das einfach mal zu überhören. Versuchen wir auch die Metaphorik von Dunkel, Licht, Nacht, Nebel, Grau, Kalt zu überhören. Da ist vieles ja parallel zwischen diesen beiden Autoren. Gehen wir Schritt für Schritt voran und fragen zunächst nach dem soziologisch greifbaren Profil der Aussagen. Wer drückt sich hier als was aus? Anders gefragt, wer ist das Wir, das dort spricht? Bei Jünger, wir, die Überlebenden, uns ist der Krieg mehr als eine stolze männliche Erinnerung. Dieses Wir, das ist der Soldat, der Frontkämpfer, der Krieger. Bei Bloch, wir werden erwartet und wie die Menschen rufen, so wird nach ihnen gerufen. Der Tröster ruft draußen vor der Tür. Wir können nicht getrennt werden, wir und der uns Ersehnte, in dessen Hände wir unseren Geist fehlen. Wer redet so? Wer ist dieses Wir? So redet kein Soldat, so redet ja ein Theologe, ein Priester, ein Prophet. Kurz gesagt, dies ist die erste leitende Beobachtung für meine Konstellation dieser beiden Autoren, Jünger und Bloch. Wir haben es bei Jünger mit einem radikalisierten militärischen und bei Bloch mit einem radikalisierten theologischen Diskurs zu tun. Anders gesagt, Jünger redet als Krieger, Bloch als Prophet. Dass das bei beiden nun hochdramatisch und geladen zugeht, ist natürlich auch wichtig, dazu komme ich auch noch später. Aber wichtiger ist zunächst einmal die Struktur oder, wie man damals sagte, die Gestalt, hier der Krieger, dort der Prophet, ins Auge zu fassen. Und wichtig, eben das Gebiet, hier das Militär, dort die Religion. Ja, Jünger und Bloch sind theoretische Radikale, aber sie radikalisieren verschiedene Bereiche. Ich erinnere an das, was ich in der Einleitung gesagt habe. Und ich möchte meinen ersten Zugriff auf das Phänomen des theoretischen Radikalismus von diesen beiden Bereichen her aufschließen, der Radikalisierung des Gebiets des Militärs und der Radikalisierung des Gebiets der Religion. Nun kommt natürlich die wichtige Frage, warum werden eigentlich ausgerechnet diese beiden Bereiche in der Folge des Ersten Weltkriegs radikalisiert? Ist das eine zufällige Auswahl? Ich meine, Krieger gibt es schon lange, Propheten, Priester, Theologen ebenso. Warum gerade in dieser Zeit diese Gebiete? Nun muss ich etwas ausholen. Radikal sein hat ja etwas mit Wurzeln zu tun. Hier haben wir zwei Wurzeln, die radikalisiert werden. Später werden es noch mehr. Ich möchte einen langen Umweg machen, das heißt weit zurückgehen, denn die Frage, warum Krieger und Propheten als Radikalgestalten auftreten, die ist nicht so ohne weiteres leicht zu beantworten. Und ich hole mir dazu Hilfe von einem der bedeutendsten Wurzelforscher des vergangenen Jahrhunderts, leider in Deutschland unbekannt, George Dumézil, ein echter Gelehrter, und zwar für indoeuropäische Zivilisation, 1979 in die Académie Française aufgenommen, und die Soziologinnen und Soziologen unter Ihnen erinnern sich natürlich jetzt noch an ihre erste Vorlesungsstunde im ersten Semester, wo Ihnen Dumézil schon mal begegnet ist. Indoeuropäische Zivilisation, das reicht sehr, sehr weit zurück bis Ende des dritten, Anfang des zweiten Jahrtausends vor Christi Geburt. Dumézil hat mit großer Akribie alles gesammelt, was überhaupt zu finden ist. Er hat Sprachvergleiche gemacht, Mythenvergleiche gemacht, Ausgraben und so weiter. Und er hat nach einer tiefen Struktur der indoeuropäischen Zivilisation gesucht und er hat sie auch gefunden. Eine Tiefenstruktur, die sich überall wiederholt, eine Struktur von drei aufeinander bezogenen Funktionen, eben eine trifunktionale Ideologie der indoeuropäischen Zivilisation. Wie sieht sie aus? An der Spitze eine souveräne Macht in einem absoluten Sinne, souverän, die kann magisch, göttlich, juridisch sein, göttliche Gesetze, Göttergesetze, wie immer. Eine Funktion, dann eine zweite Funktion, die physische Kraft, der bewährte Arm, eben hauptsächlich des Kriegers. Und schließlich drittens die Fruchtbarkeit der Menschen, die Fruchtbarkeit der Tiere, der Felder. Diese drei Funktionen, so Dumézil, bilden die Tiefenstruktur der indoeuropäischen Zivilisation seit etwa 4000 Jahren. In unendlichen Variationen hat er dies nachgewiesen, also etwa plastisch greifbar in den drei zentralen römischen Göttern Jupiter, Mars, Quirinus oder den germanischen Göttern Odin, Thor, Freya oder den indischen Kasten Priester, Krieger, Produzenten bis zur mittelalterlichen Ständeordnung Geistlichkeit, Adel, Bauern etc. Also, die Figuren, die im theoretischen Radikalismus bei Jünger und Bloch nun radikalisiert werden, das sind die erste Funktion, die Verkünder göttlicher Gesetze, und die zweite Funktion, die Krieger, der bewährte Arm. Sehr alte Gestalten. Sie fragen sich natürlich, wo bleibt denn die dritte Funktion bei Jünger und Bloch? Wo bleiben die Produzenten, die Fruchtbaren, die Bauern, die Handwerker, die Arbeiter im theoretischen Radikalismus? Nun, ich denke, man muss lange suchen, bis man nach 1918 noch etwas über Hegel und Marx hinaus philosophisch Weiterführendes zum Thema Arbeit findet. Die Zentralität der Arbeit, das war ein Thema des 19. Jahrhunderts. Ich habe im letzten Semester ausführlich darüber gesprochen. Mit dieser Figur der Zentralität der Arbeit wurde in einem ersten Versuch moderne Gesellschaft verarbeitet, moderne Gesellschaft als bürgerliche Arbeitsgesellschaft. Und lassen Sie es mich ganz pauschal und überpointiert sagen, mit dem Ersten Weltkrieg rutscht die Arbeit endgültig aus der Zentralität des Denkens. Ernst Jünger wird ein Buch schreiben über den Arbeiter, 1932, schauen Sie mal rein. Der Arbeiter bei Jünger, er ist im Kern ein Krieger. Der Arbeiter ist ja fleischlicher Bestandteil einer großen Gewaltmaschine. Dass nun von 1914 angefangen die europäische Arbeiterklasse ein notorisch defizientes Phänomen ist, daran haben sich Generationen von Marxisten aufgerieben. Ja, und heute reden wir ja auch nur noch in einem sehr blassen Sinne von Arbeit und meinen eigentlich Beschäftigung. Das heißt, die philosophische Würde der Arbeit als eines weltkonstituierenden Phänomens, das war es ja im 19. Jahrhundert, sie ist im Schwinden seit dem Ersten Weltkrieg. Und wenn Sie jetzt Böckenförde zum 1. Mai gelesen haben, er erinnert ja nochmal an den Verlust dieser konstitutiven Bedeutung der Arbeit, wie ja auch die letzte Finanzkrise das schließlich alles offenbar hat werden lassen. Aber das ist eine lange Linie, sie fängt da an. Mit Jünger und Bloch werden die beiden anderen Funktionen zentral. Und Sie merken schon, den Satz kann man eigentlich gar nicht richtig sagen. Zwei Funktionen werden zentral, weil man bei Zentralität sinnvollerweise immer nur eine ins Zentrum rücken kann. Lassen Sie uns vielleicht noch ein Stück weiter in langen Reihen denken. Dieser berüchtigte Aufstieg des Bürgertums in der abendländischen Gesellschaft, das war ja der Aufstieg des dritten Standes, des Standes der produzierenden Klasse. Und das Bürgertum setzte sich gegen Geistlichkeit und gegen Adel, die Krieger, ab und begrenzte die Macht der beiden anderen Funktionen. Die luxurierende Prophetie, sie wurde vernützlicht zum Arbeitsethos, ja, Webers Thema ja auch. Der Krieg wurde in den Dienst des Schutzes der Arbeitsgesellschaft gestellt. Das 19. Jahrhundert war überhaupt das kriegsärmste Jahrhundert und es war das Jahrhundert der großen Religionskritiken in Europa. Man kann es vielleicht so sagen, die Zentralität der Arbeit im 19. Jahrhundert, sie hat die beiden anderen Funktionen in gewisser Weise gebändigt, in Schach gehalten. Aber zum Ausgang des 19. Jahrhunderts wird das schon schwierig. Arbeitsgesellschaft, wozu? Das war ja Nietzsches Frage um 1900. Wozu? Wozu das Ganze? Bei Weber schon die Ahnung, dass die prophetische Sinnsetzung eine Leerstelle mit EE geschrieben im stahlharten Gehäuse der Arbeitsgesellschaft darstellt. Und bei Freud schon die Ahnung, dass die primitiven, wilden, verbotsüberschreitenden Regungen der menschlichen Seele, der Tötungswunsch, hier eben doch nicht so ganz weggearbeitet ist, vielleicht auch nicht gar nicht so ganz weggearbeitet werden kann. Sie erinnern sich an Freud, das Böse ist unausrottbar. Oder Weber, der Teufel ist alt. Der Erste Weltkrieg, er wird von den Zeitgenossen als Zusammenbruch der bürgerlichen Welt des 19. Jahrhunderts erfahren. Und wozu anders könnte dies verleiten, als sich dann doch ganz auf jene Funktionen zu werfen, sich auf sie zu konzentrieren, die nun nicht mehr am Gängelband der Arbeit hängen. Das wäre sozusagen die Skizze oder die Begründung für diese Paarstellung dieser beiden. Ja, bevor ich zu Jünger und Bloch im Detail gehe, werde ich Sie mit einem Ausflug, eigentlich mit zwei Ausflügen behelligen. Ich werde zunächst einen Exkurs zur Kriegerfunktion machen, dass wir dieses Feld, was radikalisiert wird, genauer kennenlernen. Daran anschließend werde ich dann die jüngersche Deutung des Krieges, die als einer Materialschlacht, erläutern. Dann folgt ein Exkurs zu dem anderen Feld, was Bloch radikalisiert, Prophet, Priester, Theologe, und anschließend werde ich Blochs Radikalisierung des Messianismus Ihnen vorstellen. Ja, ich denke, ja, vielleicht sage ich noch ein paar Worte am Anfang. Das Sommersemester ist kurz, wir verlieren sowieso eine Stunde für die Abschlussklausur. Die deutsche Militärgeschichte, das sollte man vielleicht vorweg sagen, ist ein höchst wichtiges Gebiet, leider in der Soziologie viel zu wenig betrachtet. Bei vielen Kollegen herrscht die Auffassung vor, dass man dem Frieden am besten damit dient, dass man sich möglichst wenig mit dem Krieg befasst. Wir haben eine elaborierte Industriesoziologie und Verwaltungssoziologie, aber eine Kriegssoziologie, ich weiß gar nicht, ob es das Wort gibt, Militärsoziologie ja, aber meist, wenn Sie ruhig in der Kaserne sind, dann können Herrschaftsverhältnisse, aber das Kriegsgeschehen selber, da gibt es noch sehr, sehr wenig. Im Vorkriegsdeutschland, vor dem Ersten Weltkrieg, finden wir nur ein Phänomen, auf das ich abstellen möchte zunächst, das es in anderen europäischen Ländern so nicht gibt, und dieses Phänomen heißt Militarismus. Militarismus, das Wort haben Sie sicher schon mal gehört, wir brauchen freilich nur einen genaueren Begriff von diesem Militarismus, denn nicht alles, was mit Armeen und Soldaten zu tun hat, ist militaristisch. Auch die Größe eines Heeres spielt da keine Rolle, sondern es geht um ein ganz spezielles Phänomen, das, wo ich mich auf an eine Definition anschließen möchte, die von Eckhard Kehr stammt, Primat der Innenpolitik. Da sagt er, und das lese ich Ihnen noch vor und dann machen wir Schluss für heute, Militarismus besteht, wo ein Stand von Offizieren vorhanden ist, die sich nicht als Militärtechniker, als Funktionäre des ihnen übergeordneten politischen Willens fühlen und ihren Militärberuf nicht als eine Dienstbeschäftigung auffassen, nach deren Erledigung sie Staatsbürger wie alle übrigen sind, sondern wo diese Offiziere ihren Beruf als den eines Kriegerstandes begreifen, der eigene Ehre, eigenes Recht, eigene Gesinnung fordert und wo diese Auffassung des militärischen Berufs als eine der bürgerlichen Gesittung überlegene, höherwertige Lebensform anerkannt wird. Und der zweite Aspekt, den er erwähnt, wo diese Einschätzung des Militärs freiwillig von einem wesentlichen Teil des Bürgertums bejaht wird und eine Unterordnung unter diesem Militärstand freiwillig vollzogen wird. So die Definition von Eckhard Kehr. Die Entstehung dieses eigenartigen Phänomens des deutschen Militarismus, damit werde ich nächstes Mal weitermachen, und es gibt uns den Hintergrund für die spezifische Radikalisierung der Kriegerfunktion, die wir bei Ernst Jünger finden. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.